Am nächsten Morgen zeugte außer ein paar Eisgraupel nichts mehr vom Sturm des vergangenen Tages. Dafür sah sie da, als er Wasser holen ging, eine hohe Rauchsäule im Nordosten. Schreck durchfuhr ihn. Der Donner der letzten Nacht. War das eine Explosion gewesen? War es einer der Feuerberge nahe dem Lager? War eine heiße Wolke die Hänge hinuntergerast, um eine graue Leichendecke über das Lager zu legen? Er hastete in den Stall zurück, raffte das Nötigste für die Rückkehr zusammen, sattelte Krikstra und trieb sie mit lautem Rufen hinaus. Hastig schloss er hinter sich die Haut über der Wandöffnung, sprang auf den Rücken der Horimat und trieb sie zu höchster Geschwindigkeit. Sofort begannen die kräftigen Glieder der acht Beinpaare ihren komplexen Wellentakt, der den Panzerkörper samt dem Reiter darauf wie gleitend vorantrieb. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie den Zobaldir-Hain erreicht, der sich fast bis zum Bergkamm hinaufzog. Wann immer Krikstras Panzer beim Vorbeirasen eine der nicht einmal mannshohen, wie aneinandergesetzte Knollen wirkenden Pflanzen streifte, klirrten die Kristallblüten daran. Zu anderen Zeiten sang sie da zu diesem Weglied, doch diesmal war ihm nicht nach Singen zumute. Er musterte die Wolkendecke, um frühzeitig die Zeichen eines neuen Sturms zu entdecken. Immer wieder kehrte sein Blick zu der Stelle zurück, an der die Rauchsäule in den Himmel stieg. Stetige Winde zwangen sie in eine leichte Neigung, und ab und zu sah sie da Blitze darin. Endlich ließen sie den Hain hinter sich, erreichten den Pass und huschten über die Schneewehen, die der Sturm zwischen den Felshängen geformt hatte. Arkons weiße Scheibe stand bereits im Zenit. Sie da rechnete sich aus, dass sie es in diesem Tempo innerhalb desselben Tages fast bis zum Lagerplatz schaffen konnten. Wenn der Himmel bis dahin aufklaren sollte, traute er sich und Krikstra sogar zu, das letzte Stück des Weges im Licht der Monde und Sterne zurückzulegen. Sie ließen den Pass hinter sich, hetzten entlang eines Gletscherabbruchs und zwischen Moränen ein Stück in Richtung der Ebene und folgten schließlich einem schwach erkennbaren Pfad entlang der Bergflanke. Klar konnte sie da unten in der Ebene den Verlauf des breiten Erdspalts erkennen, der vor 2 Jahren einen Teil des Landes aufgerissen hatte. Magma glühte an seinem Grund und erleuchtete nachts das umgebende Land. Es kam sie da vor, als wäre er tatsächlich wieder ein Stück breiter geworden. Es fehlte nicht mehr viel, um dort unten das Ufer des Hyalid abbrechen und das Wasser des Flusses ins Innere der Welt stürzen zu lassen. Nichts in der näheren Umgebung würde diese Dampfexplosion überstehen. Zum Glück lag die Furt, die er immer benutzte, ein gutes Stück weiter flussaufwärts, noch im Bereich der Berge, aus deren Gletscherabflüssen der Hyalid sich formte. Über Felsen, abgeweidete Grasflächen und Felder mit buschigen Krautflechten hinweg eilte Krikstra darauf zu. Bislang zeigte sie keine Anzeichen von Müdigkeit. Es war das erste Mal, dass sie da keine Berkomnair auf seinen Ausflug mitgenommen hatte. Erst jetzt konnte er wirklich erleben, zu welchen Leistungen eine Horimat fähig war, die nicht von einer Kleinherde aufgehalten wurde. Gut gesichert im Ledergeschirr aß er etwas auf ihrem Rücken und warf einige Fleischstreifen nach vorne, die Krikstra im Flug mit einer ihrer Scheren auffing und in Richtung ihrer Kiefer verschwinden ließ. Als sie schließlich den Fluss erreichten, war die Dämmerung schon nahe. Der Hyalid war angeschwollen. Sein schnell und in vielen Wirbeln Richtung Ebene strömendes Wasser trug Schlamm und Brocken von Basalt und Tuff aus den Bergen mit sich. Die tief hängenden Wolken erzeugten mit dem nahenden Abend ein Zwielicht, das die Abschätzung des Zustands der Furt erschwerte. Trotzdem gönnte sie da Krikstra und sich vor der Überquerung eine Pause und gab ihr noch einmal etwas zu essen, ehe er wieder aufsaß. Ohne Eile trieb sie da die Horimat in das seichte Uferwasser. Für die gepanzerten und mit kräftigen Gliedern ausgestatteten Horimat waren Flüsse kein Hindernis, und sie da war auf ihrem Rücken relativ gut geschützt. Sollte sie jedoch anfangen müssen zu schwimmen, würde es für ihn unangenehm werden. Die Fluten stiegen an Krikstras Panzer hoch, während sie sich mit ihren 8 Beinpaaren halb laufend, halb paddelnd voranbewegte. Krampfhaft hielt sie da den Vorratssack hoch, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindrang. Endlich erreichten sie wieder flacheres Wasser. Sie da regte Krikstra zu schnellerem Lauf an. Wenig später ließen sie die Uferböschung hinter sich und jagten auf die Ebene zu. Eine halbe Tonta später war die Reflexion des Magma-Glühens an den Wolken das stärkste verbliebene Licht. Vorsichtig, immer auf der Hut vor Bodenspalten und Treibsand, zogen sie weiter, vorbei an Dünen und bizarren Felsformationen, die der Sturm aus Sand und loser Erde geformt oder aus schwarzen Schlackerückständen geschliffen hatte. Je weiter sie den Magmastrom hinter sich ließen, umso mehr versank das Land in Dunkelheit. Gerade als sie da aufgeben und Krikstra zügeln wollte, um für die Nacht zu lagern, rissen die Wolken allmählich auf. Hama und Deldon standen bereits tief, doch noch reichte ihr Licht aus, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen und ihnen auszuweichen. Sie da trieb Krikstra wieder an. Sie waren der Rauchwolke näher gekommen, und das Mondlicht zeigte, dass sie wirklich aus einem der Feuerberge auf der anderen Seite des Lagerplatzes stammte. Sie da wählte den Weg über die Hügel anstatt zwischen ihnen hindurch, weil dort das Licht besser war. Immer wieder erhaschte er unterwegs Blicke in die Richtung der Ebene, auf der der Clan das Lager aufgeschlagen hatte, doch er konnte weder die Wächterfeuer noch die dunklen Flecken der Jurten sehen. Angsterfüllt pochte sein Herz. War wirklich alles im Ascheregen versunken? Oder war das Land von einer Schlammlawine überrollt worden? Der Junge trieb Krikstra wieder stärker an, als sie den letzten Hügel umrundeten. Dann zog er unvermittelt an ihren Antennen, um ihren Lauf zu stoppen. Er rieb sich die vor Aufregung tränenden Augen. Er erkannte den gebogenen Sinterhügel, in dessen Windschutz das Lager errichtet worden war. Eine Reihe von Geysiren hatte ihn aus hochgespülten Kalksedimenten geformt. Noch immer sickerte warmes Wasser von oben über die vielfarbigen Terrassen und fing sich in Becken, die den Nomaden als Wasserquellen und Bäder dienten. Ein Stück weiter sah er die überhängende Felsformation, die den Berg Komnaïrs bei Stürmen Schutz bot, und die sanften Ausläufer der Feuerberge. Die Landschaft war unverändert. Nur eines fehlte: das Lager.